Der Mitarbeiter eines Betriebes geht in den Ruhestand. Es erfolgt die Ausschreibung, die ersten Unterlagen der Bewerbung laufen ein. Der Personalchef sondiert und lädt einige der Bewerber ein. Aufgrund des Gespräches mit den Einzelnen kommt er zu seiner Entscheidung. Er wählt den Nachfolger und ist davon überzeugt, sonst würde er es ja nicht machen, dass er den Richtigen getroffen hat. 3 Monate später stellt er fest, dass der Mann den Aufgaben nicht gewachsen ist. Und er sagt, hätte ich das doch vorher gewusst. Wie oft ist dieser Satz schon gesprochen worden? Hätte ich das doch vorher gewusst. Und damit bringt man zum Ausdruck, dass man eigentlich gern vom Ziel, vom Ende, vom Ergebnis her den Ansatz schaffen und entscheiden möchte. Wenn ich weiß, wie eine Sache ausgeht, dann fühle ich mich wohl unter dem Blickwinkel, wenn sie positiv ausgeht, ich habe richtig entschieden. Ich fühle mich unwohl, wenn ich weiß, ich sehe schon, wo es drauf zugeht. Ein gutes Ziel kann uns ermutigen, auch wenn in der Zwischenphase es manchmal schwierig wird. Es baut uns auf, weil wir sagen, wir kommen ans Ziel und es ist ein gutes. Aber manchmal ist es auch gut, wir wissen das Ende nicht. Denn wenn es ein negatives ist, dann würde es die ganze Zwischenphase davor beeinflussen. Vor einigen Jahren waren wir als Familie auf Gran Canaria, standen auf einem Felsen, konnten von dort hinunterschauen auf die Straße und sahen, wie dort die Autos fuhren, langsam um die einzelnen Felsvorsprünge herum. Und ich sagte zu meiner Frau, die können doch aufs Gas treten, kommt doch nichts. Ja, von dort oben konnte man die Straße insgesamt überblicken und sah, es kommt nichts. Aber diejenigen, die da unten fahren, die sehen bloß bis zur nächsten Ecke. In dem Augenblick dachte ich, so ein ganz klein wenig, aber wirklich nur ein ganz klein wenig, ist das zu vergleichen mit dem Blick, den Gott hat, der nicht nur die nächste Ecke sieht, sondern der das Ziel sieht, der das Ergebnis sieht, der den Zusammenhang kennt. Aber weil wir das nicht können, deswegen haben wir manchmal unsere Probleme mit Gott. Und Asaf hat auch seine Probleme mit Gott, wenn er in Psalm 73 uns folgende Aussagen macht. Israel hat dennoch Gott zum Trost, wer nur reines Herzens ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt und meine Füße wären fast geglitten, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn es verdross mich der Ruhmredigen und ich sah, dass sie in keiner Gefahr des Todes sind, sondern feststehen wie ein Palast. Sie sind nicht in Unglück wie andere Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum muss ihr Trotzen köstlich Ding sein und ihr Frevel muss wohlgetan heißen. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst, sie tun, was sie gedenken und achten alles für nichts, reden übel daher und reden und lästern von oben herab. Was sie reden, das muss vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das muss gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und laufen ihnen zu mit Haufen wie Wasser und sprechen, was sollte Gott nach jenen fragen? Was sollte der Höchste ihrer achten? Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glückselig in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz unsträflich halte und meine Hände in Unschuld wasche? Der Psalmist legt am Anfang ein Geständnis und ein Bekenntnis ab. Er beginnt aber den Psalm auch mit einem Dennoch. Er sagt auf der einen Seite, Gott ist gut und hilfreich für Israel. Punkt. Aber wenn er das Dennoch spricht, dann steckt ja eigentlich dahinter, dass das könnte auch anders sein. Es lässt Probleme in der Schlussfolgerung zu. Und wenn er sagt, ich wäre fast gestrauchelt, dann bringt er das ja auch ganz praktisch zum Ausdruck. Wobei Straucheln ja noch nicht fallen heißt. Und beinahe Straucheln ist ja noch fast feststehen. Aber es gibt Situationen, die ihn ins Schwanken bringen. Er wäre fast gestrauchelt, als er sah, dass es den Gottlosen so gut geht. Dass diejenigen, die sich von Gott gelöst haben, mit Gott nichts zu tun haben wollen, dass die glückselig in der Welt sind. Dass denen alles gelingt. Dass sie gesund sind. Dass sie Macht haben. Dass sie Geld besitzen. Dass sie die Macht entsprechend ausnutzen können. Mit den Ellbogen entsprechend sich nach außen drängen und den anderen beiseite schieben, den sozial Schwachen. Das Unheimliche ist, dass sie ihre Stellung ausnutzen können, ohne dass der Psalmist das Empfinden hat, dass Gott ihnen Einhalt gebietet. Mit bitterem Sarkasmus beschreibt Asaf in Vers 9 die großsprecherischen Reden, mit denen sich die Gottlosen ihrer schlimmen Taten rühmen, dass sie ihren Mund an den Himmel heften. Luther übersetzt, was sie reden, das muss vom Himmel herabgeredet sein. Das ist zwar ein bisschen frei übersetzt, aber im Grunde genommen trifft er genau das, worum es geht, nämlich, dass es Menschen sind, die im Grunde genommen sich in ihrem Denken und vielleicht sogar in ihrem Handeln an die Stelle Gottes setzen. Denn Gott ist derjenige, der vom Himmel herab redet. Gott ist derjenige, der den Überblick hat, der die Zusammenhänge kennt, der an dieser Stelle sitzt, entfernt vom Menschen. Sie bestimmen, was wahr, was recht und was gültig ist auf Erden. Das Wort, das Gott vom Himmel herab zu seinem Volk geredet hat, speziell in den Geboten, wird von ihnen verdrängt. Und das Volk klatscht noch Beifall. Das Tragische ist auch, dass der Psalmist das Empfinden hat, dass der Höchste gar nicht richtig weiß, was sich da abspielt. Der hat die Fäden wohl nicht mehr richtig in der Hand. Weiß nicht, was sie treiben, Vers 11. Zumindest lässt er sie ungestört ihr Glück genießen. Sie sind glückselig in der Welt und werden reich. Ist das nicht alles ein Beweis dafür, dass man ohne Gott weiterkommt? Dass diejenigen, die mit Gott sich befreunden, aufs falsche Pferd gesetzt haben? Hier geht es nicht um einen kleinlichen Neid, der dem anderen das Glück nicht gönnt, sondern hier wird an den Grundlagen des Glaubens gerüttelt. Der Glaube gerät ins Wanken, deswegen sagt er ja, ich wäre fast gestrauchelt. Der Glaube, der da lehrt, dass die Güte Gottes doch denen gilt, die sich auf seine Seite gestellt haben. Und hier scheint genau das Umgekehrte zu geschehen. Alle Fragwürdigkeit, die sich aus diesem praktischen Erleben ergibt, lässt ihn vergeblich nach einer Antwort suchen. Und er sagt, Vers 16, den Vers haben wir nicht gelesen, ich dachte nach, ob ich es begreifen möge, aber es war mir zu schwer. Er gibt auf. Da sitzt er nun in der Grube im Tal und schaut zum Grubenrand oder zu den Bergen hinauf. Die Tatsachen sind zu erdrückend, denn er sieht nur, was vor Augen ist. Was soll er denn auch sonst sehen? Doch nun kommt ein Sprung in unserem Kapitel. Asaf wendet sich ab von all dem bisher Geschehenen, Gesehenen und Geschilderten und begibt sich in ein anderes Umfeld. Vers 17. Bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Hier geht es nicht um ein nihilistisches Reiben der Hände, sondern um eine neue Betrachtungsweise, um einen ganz neuen, umfangreicheren Ansatz, nämlich das Leben vom Ende, vom Ziel her zu betrachten und damit einen neuen Einblick zu bekommen. Ich mache jetzt einen Teilabschnitt zu Ende und lasse den Asaf jetzt erst einmal mit seinen Gedanken stehen und versuche mich mit euch auf einige praktische Beispiele zu besinnen, um dieses Thema entsprechend zu unterstützen. Wie mühevoll ist es doch, dass ein Mensch ins Leben findet. Da wird ein Kind geboren, es wird nicht gefragt, ob es geboren werden will, es ist eines Tages da. Natürlich hat es in den ersten Jahren normalerweise entsprechend seine Eltern oder Erziehungsberechtigte, Menschen, die sich um das Neugeborene und eben um das werdende Leben kümmern, sorgen, entsprechende Hinweise geben. In der Schule haben wir gelernt, wir haben nicht für die Schule uns grundsätzlich zu orientieren in unserem Denken und Handeln, sondern wir lernen fürs Leben. Wir brauchen Abschlüsse, wir brauchen gute Zeugnisse. Wir müssen hier und da auch das, was wir als Abschluss haben, vorweisen, aber das sind eigentlich nur Begleiterscheinungen. Im Grunde geht es um den Inhalt, nämlich wie ich tatsächlich damit klarkomme. Es werden auch Aufgaben, Studienrichtungen und Berufszweige manchmal mir vorgesetzt, in die ich hineingestoßen werde, obwohl ich es vielleicht selber gar nicht wollte, aber ich keine anderen Chancen oder Möglichkeiten habe, vielleicht nicht zuletzt auch aufgrund meines Glaubens. Aber es hängt sehr oft auch mit Entwicklungen innerhalb eines Staates, innerhalb eines Landes zusammen, wo Berufsgruppen sich verändern, Zielorientierungen neu gesetzt werden und wo man die Frage stellt, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich zu dem Zeitpunkt, wo ich zu entscheiden hatte, mich in eine ganz andere Richtung begeben. Nachdem ich mein Abitur gemacht hatte, hieß es damals in der DDR, Chemie, Brot, Wohlstand und Leben. Das war die Zukunft, das studierte man. Nach 6 Jahren war es Schwermaschinenbau. Bloß das hatten die Leute nicht so sehr studiert. Und es dauerte ja auch 5 bis 6 Jahre, bis man seine entsprechende Grundlage hatte. Hätte ich das doch vorher gewusst, hat der eine oder andere gesagt. Oder in diesem Zusammenhang muss ich an die Zeit der Wende denken, wo mancher gesagt hat, wenn ich das vorher gewusst hätte, wären viele Entscheidungen anders gelaufen. Ich habe zu jener Zeit in Berlin gewohnt. Nach 14 Jahren Wartezeit bekam ich im Mai 1989 mein Auto. In der Republik wartete man 19 Jahre. 31.500 DDR-Mark. Aber man war ja froh, dass man dran war. Im Mai 1989. Ich bin mit diesem Auto dienstlich in Mecklenburg gewesen und als ich von der Behörde rauskam auf den Marktplatz, wo das Auto stand, da standen 2 Männer am Auto, der eine links, der andere rechts. Sie hatten nichts miteinander zu tun. Und der erste sagt zu mir, Sie sind doch aus Berlin, das sah er ja am Nummernschild. Sie haben doch eher eine Chance, an ein Auto zu kommen. Ich biete Ihnen 70.000 DDR-Mark, wenn Sie mir das Auto verkaufen. Und der andere sagt 72.000. Ich sage, ich will kein Geld verdienen, ich brauche das Auto. das Gespräch war in kurzer Zeit zu Ende. Ein halbes Jahr später kam die Wende. Das Auto Wartburg mit VW-Motor, damals der letzte Schrei zu DDR-Zeiten, habe ich für 4.000 D-Mark dann verkauft. Hätte ich das doch vorher gewusst. Ich hätte nicht in Mecklenburg verkaufen wollen, aber ich hätte das Auto überhaupt nicht genommen. 1992 bekomme ich einen Anruf in Hannover, bei mir zu Hause, nicht im Büro. Und da meldet sich ein Herr aus Grimma und sagt, Herr Eberhard, Sie haben doch 1988 von mir ein Grundstück gekauft. Quadratmeter für 1,45 Mark, weiß ich heute noch. Sie sind doch Christ. Wenn Leute beginnen mit diesem Satz, Sie sind doch Christ, dann kriege ich immer ganz spitze Ohren. Denn da steckt immer irgendwo dahinter, naja, der passt nicht so ganz in die Zeit, den können wir irgendwo über den Tisch balbieren. Wissen Sie, was das Grundstück heute wert ist? Ungefähr das Hundertfache. Könnten wir uns nicht nochmal zusammensetzen und miteinander im Gespräch sein und wir einigen uns in der Mitte? Ich sagte ihm, wissen Sie, das Grundstück habe ich nicht privat für mich gekauft, das habe ich für unsere Freikirche gekauft. Also selbst wenn ich das wollte, könnte ich das gar nicht, da hängen noch andere Personen mit drin. Aber dann sagte ich, wissen Sie, wir haben nicht nur Grundstücke gekauft, wir haben auch Grundstücke verkauft. Meinen Sie, dass ich zu den Leuten jetzt hingehen kann und sage, könnten wir uns denn nicht in der Mitte treffen, bezogen auf den damaligen Wert und den heutigen? Da war das Gespräch zu Ende. Wenn bei einem Fußballspiel ein Schiedsrichter einen Elfmeter pfeift, der nicht gerechtfertigt ist, und dieser Elfmeter wird verwandelt und es ist das einzige Tor, das in dem Spiel fällt, dann sagen die Anhänger, die Fans von der Mannschaft, die verloren hat, wenn der Schiedsrichter nicht den falschen Elfmeter gepfiffen hätte, hätten wir zumindest nicht verloren. Haben Sie recht? Das ist eine gemeine Frage. Haben Sie recht? Sie haben kein Recht. Sie haben nicht recht. Denn wenn er den Elfmeter nicht gepfiffen hätte, wäre das Spiel völlig anders verlaufen. Wie? Weiß ich nicht. So ist es ja im Grunde genommen mit all unseren Entscheidungen, die wir treffen, sogar bei den kleinen Entscheidungen, aber ich denke jetzt erstmal mehr im größeren Stil. Wenn wir größere Entscheidungen anders treffen würden oder getroffen hätten, verliefe unser Leben völlig anders. Wie, wissen wir nicht. Wenn ich eine andere Frau geheiratet hätte als die, die ich geheiratet habe, dann hätte ich die Kinder nicht, dann hätte ich die angeheiratete Verwandtschaft nicht, dann hätte ich die finanziellen Engpässe oder Spielräume nicht, dann gäbe es ganz andere Gesprächsgrundlagen, mein Leben würde völlig anders verlaufen. Wie wichtig ist es daher, vor allen Entscheidungen zu wissen, wie sich im Detail das in der Zukunft auswirkt. Aber das wissen wir eben nicht. Denn erst danach könnten wir richtig entscheiden. Weil das aber so ist, deswegen ist es umso mehr wichtig, dass wir mit Gott in Verbindung stehen, und zwar täglich in Verbindung stehen. Besonders bei schwerwiegenden Entscheidungen, aber auch grundsätzlich, weil er eben nicht nur bis zum nächsten Felsvorsprung schauen kann, sondern den Zusammenhang kennt. Uns an ihn zu wenden als denjenigen, der unser Leben entsprechend in die Hand nehmen möchte, um es so zu führen, wie er es für richtig ansieht. Wenn wir das aber tun und bewusst uns in die Hand Gottes begeben und er unser Leben in die Hand nimmt und vieles anders geschieht, als wir es für richtig ansehen, dann haben wir unsere Probleme. Aber wenn wir es Gott übergeben haben, dann sollten wir es nicht wieder selber in die Hände nehmen. Wenngleich uns Gott natürlich immer einbaut in all das Geschehen, vor allem das, was einen persönlich betrifft. Aber lenkend im Sinne von, er mag es in seinen Händen halten, auch wenn ich diese oder jene Reaktion und jenes Ergebnis nicht verstehe. ein drittes Beispiel. Ich habe mit einigen Männern gesprochen, die als Soldaten im Zweiten Weltkrieg ihren Dienst tun mussten. Sie waren nicht gefragt worden, ob sie das möchten. Von heute auf morgen wurden sie eingezogen und waren in einem völlig neuen Umfeld. Links und rechts lauerte der Tod und bezogen auf einen selbst natürlich auch. Man war dazu aufgefordert, zu töten oder zumindest Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tun würde. Und ich habe sie gefragt, wie seid ihr mit dieser Situation fertig geworden? Es gab diese und jene Antwort. Aber grundsätzlich ging es im Prinzip immer in eine Richtung, nämlich, ich muss sehen, wie ich diese Monate oder Jahre, wie lange wird der Krieg dauern, weiß ich nicht, wie ich die rumkriege, denn ich will wieder nach Hause. Das ist das Ziel. Dort komme ich her, dort will ich hin. Ich will wieder in das Leben zurückkehren, in dem ich gewesen bin. Das Umfeld, das ich vielleicht zu der Zeit gar nicht so geschätzt habe, aber jetzt mit einem Mal aus der Ferne lebensbedrohlich im Krieg, sieht es noch ganz anders aus. Und egal, ob wir gewinnen oder verlieren, ich will nach Hause. Und dann ist der Krieg zu Ende. Und wir haben nicht gewonnen, wir haben verloren. Und es ging nicht nach Hause. Es ging in die Gefangenschaft. Mit Hitze und Kälte, mit Krankheit, mit Durst, mit Hunger, mit vielen Dingen, die belastend waren und die man fast nicht bewältigen konnte. Aber man will nach Hause und das hat Mut gemacht und hat Kraft gegeben. Und irgendwann wird doch eines Tages auch die Gefangenschaft zu Ende sein. Und eines Tages war sie für die Ersten zu Ende. Da wurden die Ersten entlassen, sagt mir einer. Aber ich war nicht dabei. Und es wurden 2 Monate später wieder welche entlassen, ich war auch nicht dabei. Aber diejenigen, die dabei waren, das waren diejenigen, die am meisten gespottet haben. Die konnten nach Hause. Und ich? 2 Jahre, sagt er mir, musste ich noch warten. Und dann war ich auch dran. Aber ich war noch nicht zu Hause. Der Weg war noch weit. Aber letztlich, wenn man das Ziel vor Augen hat, überwindet man vieles, was an Hindernissen sich dazwischen stellen will. Und er kommt letztlich zu Hause an. Aber es ist nicht mehr sein Zuhause. Das Haus steht nicht mehr. Seine Frau und seine Kinder leben nicht mehr. Hätte ich das doch vorher gewusst? Nein. Wenn er es vorher gewusst hätte, sagt er mir, dann wäre ich nie an den Punkt gekommen. Dann hätte ich viel früher mein Leben beendet oder beenden lassen. Ich hätte nicht den Mut und nicht die Kraft gehabt, durchzuhalten. Aber mein Nachbar, der mit Gott nichts zu tun haben wollte, der kam zurück in sein Eigentum, dessen Familie lebte. Und ich begann als enttäuschter Heimkehrer von vorn. Und noch ein letztes Beispiel. Die Pflege von lieben Angehörigen, von Eltern, von Ehepartnern, von Menschen, die uns lieb und wert geworden sind, für die ich mich einbringe, weil sie mir im Leben wichtig geworden sind und weil ich natürlich auch Verantwortung habe. Und am Anfang fällt es mir auch nicht schwer, einfach aufgrund dessen, was ich mit der anderen Person erlebt habe. Das gibt mir Kraft, das gibt mir Mut. Aber dann zieht sich das hin. 1 Monat, 1 halbes Jahr, 1 Jahr, 2 Jahre. Und das zehrt auf Dauer. Es schränkt unwahrscheinlich meinen Bewegungsspielraum ein. Hinzu kommen Schmerz und Leid der Betroffenen. Ich muss sie täglich mit ansehen, beinahe ein Stückchen miterleben. So wie Asaf es gesagt hat, ich bin täglich geplagt und vom Unglück verfolgt. Meine Strafe ist alle Morgen neu. Vielleicht erfolgen auch hier nochmal Vergleiche mit Menschen, denen es gut geht, die in der Hinsicht überhaupt nicht gefordert sind. Und ich? Und ich, der ich besonders mich immer wieder versucht habe, auf Gott zu stützen und von Gott her mein Leben beeinflussen zu lassen? Ich bin an der Grenze meines Machbaren. Und doch möchte man einen lieben Menschen nicht verlieren. Aber nun reicht die Kraft nicht mehr. Und der Kampf ist in einem. Und wo geht's hin? Vom Ende her? Ja, eines Tages ist das Pflegen zu Ende. Aber von dieser Warte her das betrachten zu wollen, ist ja eigentlich sehr makaber. Und als der Dienst beendet ist, sagt mir einer von denen, die es betroffen hat, über Jahre hinweg: Ich musste mit dem Schmerz erstmal klarkommen. Aber ein ganz klein bisschen, muss ich sagen, habe ich mich auch darauf gefreut, wieder einen größeren Spielraum in meinem Leben zu haben. Aber ich stellte dann fest, dass das gar nicht so erfreulich war. Der andere fehlte mir. Ich konnte nicht mehr mit ihm sprechen. Und mit einem Mal stellten sich Depressionen ein. Und der Spielraum und der Freiraum, den ich meinte, eines Tages bekommen zu können, der war auch nicht gegeben. Ich habe mir das anders vorgestellt. Vom Ende sieht rückblickend eben vieles anders aus. Erfreulich oder unerfreulich. Und nun komme ich wieder zurück zu unserem Asaf. Am Schluss der vorhin gelesenen Anfrage Asafs, die in dem Unverständnis gipfelt, dass es denen, die Gott rigoros ablehnen, so gut geht, fragt sich dieser Mann: Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz unsträflich halte und meine Hände in Unschuld wasche? Wie verständlich ist doch diese Frage. Vor allem dann, wenn sie aus dem Munde eines Mannes kommt, dem weder Glück noch Gesundheit geschenkt waren und der keinen Beifall für seinen Glauben erhielt. Aber die Frage nach dem Umsonst ist auch eine sehr gefährliche Frage. Wir haben vor 2,5 oder 3 Jahren ein Vierteljahresheft in unserer Bibelschule gehabt, wo es um Hiob ging. Und Hiob hat ja auch die Frage gestellt, das heißt, Satan hat die Frage gestellt, bezogen auf Hiob: Meinst du, Gott, dass Hiob dir umsonst dient? Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch ist ein reines Geschäftsgebaren. Du gibst und er nimmt, er gibt und du bist derjenige, der entgegennimmt. Das geht hin und her. Meinst du, dass er umsonst dient? Er macht es doch nur, weil... Und dann zählt Satan auf. Aber in unserem Beispiel ist das ganze Ding ja genau andersrum zu sehen. Hier ist ja nicht Satan derjenige, der da sagt, dem Gottfürchtigen geht es gut, sondern hier ist Asaf derjenige, der sagt, dem Gottlosen geht es gut. Und irgendwo das leuchtet ja nun überhaupt nicht mehr ein. Als Konsequenz wäre daraufhin am ehesten zu erwarten, dass ein Asaf sagt: Dann laufe ich doch lieber zu jenen über, denen es gut geht und die mit dir nichts zu tun haben wollen, denn ich bin von dir enttäuscht. Die Anfechtung ist bei Asaf noch nicht ausgeräumt. Sie bleibt als ein quälendes Rätsel bis zu dem Zeitpunkt, da Asaf nicht mehr nach Menschen schielte, sondern in das Heiligtum Gottes geht. Wo er nicht mehr über Gott redet, sondern mit Gott spricht. Da wird Asaf zu den Überlegungen geführt, auf das Ende zu sehen. Die Beantwortung der Frage vom Glück und Wohlstand der Gottlosen hat in der Hinwendung zu Gott bei Asaf mit einem Mal einen neuen Maßstab erreicht. Er sieht es nun in einem anderen Licht. Vom Ziel, vom Ende her die Gegenwart zu betrachten, wie es Asaf hier tut, ist kein christlicher Trick. Vielleicht im Sinne, wie es die Evolutionstheorie tut, die alles in die Vergangenheit schiebt, dass wir es alles in die Zukunft schieben und damit in der Gegenwart keine Antwort geben müssen. Diese Betrachtungsweise ist auch nicht mit dem mittelalterlichen Ausspruch gleichzusetzen. Je schlechter es dir auf Erden geht, umso besser wird es dir mal im Himmel gehen. Und auch nicht mit dem Märtyrertum, das mancher bewusst heraufbeschwört. Je schlechter es mir als Gläubigen geht, umso mehr ist es ein Beweis, dass Satan gegen mich ist und ich auf der Seite Gottes bin. Diese Betrachtungsweise, die dem Asaf deutlich wird, hat etwas mit dem Sinn des Lebens zu tun. Denn Sinn des Lebens kann nicht tot sein. Sinn des Lebens kann nur Leben sein. Und im Grunde genommen steckt das ja im menschlichen Denken seit Jahrhunderten und Jahrtausenden drin. Überall in den unterschiedlichsten Religionen hat man immer etwas zum Tragen kommen lassen, was deutlich macht, mit dem Tod ist doch noch nicht alles aus. Irgendwo schwirren die Ahnen noch um uns her. Da redet man vom Nirvana. Da spricht man von der Reinkarnation, von der Wiederverkörperung. Walhall bei den Germanen spielte eine Rolle. Also irgendwo ein Bereich, wo diejenigen, die gestorben sind, eben doch noch in welcher Form auch immer weiterleben. Und das Thema Unsterblichkeit der Seele hat ja damit auch etwas zu tun. Aber Gott macht deutlich, dass es nicht irgendwo einen Teilbereich gibt, der von einem Menschen weiterlebt, in unbestimmter Ferne, sondern er sagt, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich rufe die wieder zurück, die sich auf meine Seite gestellt haben. Wenn ich sie einmal geschaffen habe, ist es kein Problem, sie auch ein zweites Mal zu schaffen. Asaf sagt in den Versen 24 und 25, dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Hier haben wir wieder das Dennoch, das wir am Anfang schon mal hatten. Eigentlich müsste ich mich von dir abwenden. Aber dennoch bleibe ich bei dir. Nach all dem, was wir in der Zwischenzeit gesagt haben und was aus den zusätzlichen Versen hervorgegangen ist, wo es immer noch das Schwanken hin und her gab, dennoch bleibe ich bei dir. Und ich halte mich an deiner rechten Hand. Die rechte Hand ist früher das Zeichen gewesen, dass man einen Vertrag miteinander geschlossen hat. Das wurde dann meistens noch durchgeschlagen. Mündliche Verträge galten viel mehr als heute oftmals schriftliche Verträge gelten. Ich halte dich bei deiner rechten Hand. Das heißt, ich habe Zusagen gemacht und zu diesen Zusagen stehe ich auch. Das ist ein Zeichen des Vertrauens. Die rechte Hand galt als ein Zeichen der Nähe und der Bereitschaft, sich führen zu lassen. Asaf ist jetzt bereit, Gottes Rat und Gottes Handeln grundsätzlich, aber speziell auch in seinem Leben anzunehmen. Inzwischen davon überzeugt, nach all den gedanklichen Ausflügen, die er gemacht hat, dass dies das Beste für ihn ist. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Auf der einen Seite steht das Ende, das Endgültige. Für diejenigen, die auf zeitweise rosigen Betten gewesen sind, die bevorzugt von ihm gesehen werden und durch deren Ergehen auf dieser Erde er fast ins Straucheln gekommen wäre. Auf der anderen Seite steht der Anfang, der Neuanfang, endgültig und unangefochten in der Gemeinschaft mit Gott. Ich fasse zusammen. Im Glaubensleben befinden wir uns nicht immer nur auf dem Höhenflug. Es gibt auch Tiefen, Täler und Gruben. Die Wanderungen im Tal erfolgen öfter und manchmal intensiver als gewünscht. Und auch der Blick zu den Bergen bringt da nicht die immer erwartete, notwendige Hilfe. Der schmerzvolle Gegensatz, der dabei zum Tragen kommt, kann kaum prägender als in Vers 26 geschildert werden. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und die Aussage gipfelt in Vers 28, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Vers 26 reißt ihn schon noch ein bisschen hin und her. Aber Vers 28 lässt ihn feststehen wie eine Eiche, unter der man Schatten findet, wenn man den Schatten braucht. Asaf ist nun nach all seinen gedanklichen und von der Praxis untermalten Ausflügen nicht nur heimgekehrt, er trägt auch dazu bei, dass andere nach Hause finden. Und wenn er dazu in der Lage ist, dann hat er wirklich Antwort von Gott bekommen. Wo wir Fragen haben, mag Gott uns zu rechter Zeit die Antwort geben, die wir brauchen, auch wenn wir manches nicht verstehen. Amen.